Ja, hallo Ladies und Gentlemen, ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Folge hier. Die allerletzte mit diesen Fragen, also das habt ihr jetzt endlich hinter euch und ich bin so ein bisschen traurig, ja, weil das wird dann natürlich auch wieder so eine kleine Umstellung für mich. Und ich habe hier schon alles ready für die neue Runde mit diesen neuen Fragen dann und kann es nicht erwarten, die zu stellen und diese Antworten darauf zu hören. Also dieses Mal wird es wirklich sehr interessant und ich hoffe, dass euch natürlich diese neuen Fragen auch gefallen und ihr da vielleicht auch ein bisschen mitgrübelt sogar, was ihr da so antworten würdet, weil ich selber tatsächlich hatte bei einigen Fragen so meine Schwierigkeiten und musste da echt ein bisschen nachdenken, ja. Und heute habe ich auch mal wieder jemanden hier, auf den ich sehr gespannt bin, der mich persönlich ein bisschen neugierig gemacht hat, weil ich mal wieder eine Mail in meinem Briefkasten hatte. Und ich habe es ja schon gefühlt tausendmal gesagt, ich finde das immer super, wenn sich jemand hier selbst einlädt und versucht dann natürlich euch die Gäste hier möglichst schnell zu präsentieren. Und ja, ich bin super gespannt, ich freue mich sehr und ich habe jetzt genug gequatscht hier zum Anfang und würde sagen, sie stellt sich jetzt aber einfach mal selber bei euch vor. Hallo!
Hallo! Ja, ich bin ganz schlecht im Vorstellen. Mein Name ist Rotsch oder zumindest so geläufig im Internet. Habe ein kleines Instagram-Profil mit Bildern von Lost Places, wie könnte es anders sein, mit dem Namen Adventures of the Rotsch. Ja, bin jetzt ungefähr seit 2012 aktiv unterwegs. Ja, und man hört es wahrscheinlich, ich komme aus Österreich.
Ja, und ich habe ja schon gesagt, ich hoffe, die Österreicher freuen sich hier oder kennen dich vielleicht sogar schon, ja. Und ich wollte dir übrigens auch sagen, dass ich deinen Namen super cool finde, weil so Adventures of the Roach ist irgendwie so, wo ich mir dachte, okay, so Kakerlake und die Abenteuer der kleinen Kakerlake, das ist irgendwie so ein bisschen süß auch, ja. Genau, ja. Und dann würde ich sagen, zum Einstieg erzählst du uns jetzt aber erstmal, was dich überhaupt dazu bewegt hat, Lost Places zu besuchen und wie lange du das schon machst.
Ja, machen, wie gesagt, ungefähr seit 2012, richtig durchgestartet, 2013, 14 eigentlich. Das Interesse in einer gewissen Form war immer schon da. Ich bin ein sehr großer Fan von postapokalyptischen Büchern, Filmen, Serien, Videospielen. Ganz besonders Stalker und Fallout haben es mir da angetan. Also ich bin doch ein großer Spielefan, komme ursprünglich auch aus dem Bereich. Und ja, digital durch alte Häuser kriechen, ist auch lustig, aber ich habe mir dann im Zuge von meiner Ausbildung damals eine Spiegelreflexkamera besorgt und ja, dann ist das eines schönen Abends dazu gekommen, dass ich eine Hausaufgabe eigentlich erledigen hätte sollen, wo es um Light Painting ging.
Oh.
Genau, und ich habe mir dann eingebildet, ich mache jetzt so einen tollen Light Painting Schriftzug. Es hat übrigens nicht so funktioniert, wie ich mir das erhofft hätte, aber ich wollte auf jeden Fall die Stadt, wo ich damals eben die Ausbildung gemacht habe, ich wollte die gerne im Hintergrund haben. Ja, und es war halt dann spät in der Nacht und ich habe dann relativ lang auf meinen Bus warten müssen. Dreiviertel Stunde bin dann an dieser Bushaltestelle Mutterseelen allein gesessen. Und mir gegenüber ist damals ein alter geschlossener Gasthof oder ja, so eine Kulturbühne eigentlich gestanden, wurde zu dem Zeitpunkt eigentlich schon entkernt, also wirklich mit Bauzaun und Container und allem drum und dran. Ja, und was macht man dann, wenn einem mitten in der Nacht an der Bushaltestelle langweilig ist und man zufällig eine Taschenlampe und eine Kamera dabei hat? Ja, ich bin dann relativ nervös über diesen Bauzaun und habe dann tatsächlich im ersten Stock übers Baugerüst bin ich zu einem offenen Fenster gekommen. Ja, rein in die Toilette und habe halt dann dieses komplett entkernte Gebäude fotografiert. Also total schnell, die Bilder waren dann am nächsten Tag, die waren verwackelt bis zum geht nicht mehr. Ja, und dann halt wieder raus, den Bus nach Hause genommen und habe dann die Fotos am nächsten Tag in ein Forum hochgeladen, wo dann ja eben immer wieder diese Tags aller Lost Places, Urban Exploration, also wo das dann alles so dann ein bisschen dahergekommen ist. Und dann beim Recherchieren ist mir dann aufgefallen, hey, es gibt da eine gesamte Szene in der Fotografie, die nur das macht. Und das war dann eigentlich so der Punkt, ja, okay, das ziehen wir jetzt durch und bei dem bleiben wir.
Also, dass du dich traust, nachts in einen verlassenen Gasthof reinzugehen, also Hut ab, meins wär's überhaupt nicht. Ich glaube, ich hätte mich eingekackt wahrscheinlich und würde mir denken, oh Gott, da kommen jetzt irgendwelche Monster raus oder so.
Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass mir nicht der Arsch auf Grundeis gegangen ist, also aus diversen Gründen. Das wär jetzt gelogen.
Und du machst das ja tatsächlich dann auch schon eine ganze Zeit, wenn du sagst, 2013, 14.
Genau, ja, wobei ich aber sagen muss, ich bin jetzt bei Weitem nicht mehr so aktiv wie früher. Ich habe dann auch relativ schnell eben in der Stadt, wo ich eben damals gewohnt habe, dann auch Kontakte tatsächlich zu anderen Leuten gefunden, die das machen, über einen Austausch von Zeitungsartikel. Ich habe damals einen Blog erstellt, dann, wo ich angefangen habe, diese ganzen Fotos zu posten, auf denen habe ich seit, glaube ich, 2019 aber nichts mehr gepostet. Und dann ist ein Redakteur von einem Lokalblatt auf diesen Blog aufmerksam geworden und der hat mir dann eine E-Mail geschrieben, wo er meinte, hey, ich habe da noch irgendwie 5 andere Leute, die das auch machen und ich würde da super gerne einen Beitrag in dieser Lokalzeitung schreiben, hättest du nicht Bock?
Okay, spannend.
Ja, eben. Und danach, es war dann total lustig, da hat es wirklich so eine kleine eingeschweißte Gruppe gegeben, die dann auch eine private Facebook-Gruppe dann auch noch gehabt haben, zu der sie mich dann eingeladen haben. Und und dann war ich relativ lang auch mit 2 Leuten eben aus dieser lokalen Gruppe eigentlich relativ lang unterwegs. Es hat sich aber dann, wie es halt meistens ist, über die Jahre dann alles ein bisschen auseinandergelebt. Wir waren damals alle in der Ausbildung oder im Studium. Es hat sich dann jeder so ein bisschen anders orientiert. Also es ist, ich sag mal, seit 2020 ungefähr bin ich eher weniger unterwegs, aber davor eigentlich recht intensiv, zeitweise dann auch mit einem YouTube-Kanal noch.
Oh, wow.
Der aber auch nicht mehr existiert. Also der Zweitkanal von dieser Gruppe, mit der ich sehr häufig unterwegs war, Urbex Tirol, den gibt es nach wie vor noch, aber der ist auch mittlerweile inaktiv.
Aha, ja, ich finde es immer so spannend hier, was ich erfahre, wovon ich noch nie gehört habe, weißt du, also weder gesehen noch gehört und auch Blogs mag ich eigentlich super gerne und ich finde es ein bisschen schade, dass das mittlerweile so ausgestorben ist, irgendwie so ein bisschen. Also es gibt wirklich so reine Blogs gibt es jetzt nicht mehr so viele. Gut, das natürlich, du hast immer diese Beauty-Blogger oder diese Koch-Blogs natürlich und so, das geht nach wie vor oder Do-it-yourself-Sachen und so, aber diese reinen Lost-Place-Blogs oder Webseiten, da gibt es wirklich nicht mehr so viele.
Nee, leider.
Na gut, aber dafür haben wir natürlich jetzt viel tollere Möglichkeiten, unsere Bilder zu präsentieren und mehr Reichweite, glaube ich, zu generieren auch. Und die sehen natürlich auch mehr Leute. Aber bei Blogs fand ich es halt immer schön, dass du da noch eine Geschichte dazu schreiben kannst oder halt die Bilder einzeln ausführlich beschreiben oder was auch immer.
Ja, das auf jeden Fall. Ich habe jetzt halt seit Corona eigentlich einen Instagram-Account und poste jetzt halt einfach so die Bilder eigentlich der letzten 10 Jahre, kann man sagen. Zugegeben jetzt ohne großartig davon jetzt wirklich irgendwie Reichweite generieren zu wollen. Also es ist, ich möchte, dass sie doch noch vielleicht irgendwo rumgeistern, aber ja, genau. Ja, Aber so hat es an sich eigentlich dann angefangen, ja.
Und was ist denn so deine Hauptmotivation bei diesem ganzen Hobby?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, von der ich auch sagen muss, die hat sich über die Jahre sehr geändert, die Antwort. Also am Anfang war es sicher also dieser pure Adrenalinkick. Es hat mir relativ viel gegeben, muss ich sagen. Also wirklich am liebsten. Ich bin früher auch, frag mich bitte heute nicht mehr warum, ich kann es dir auch nicht beantworten, sehr viel allein nachts unterwegs
Ach
gewesen.
Gott.
Ja, also das zu meinen, genau, also Adrenalin war am Anfang ein sehr großes Ding. Dann, wo ich dann mit diesem Blog angefangen habe, war dann auch so ein bisschen dieses Vernetzen und dort tatsächlich auch so ein bisschen die Reichweitengenerierung, deswegen dann auch der YouTube-Kanal. Wobei ich dann auch relativ schnell herausgefunden habe, ich habe keine Geduld für Social Media. Ja, und jetzt eigentlich so die letzten Jahre ist wirklich eher das, hey, es taugt mir einfach und so. Zwei, dreimal ist ja eine größere Tour. Es taugt einfach, es ist eine nette Abwechslung. Man sieht was, was man sonst nicht sehen würde. Und ja, na, also das hauptsächlich mittlerweile.
Und weißt du, die Frage habe ich jetzt nämlich voll verplant, die ich ja ab und zu hier gerne stelle. Weißt du noch, was dein allererster Lost Place war, außer dieser Gasthof?
Dein zweiter Lost Place war ebenfalls ein Gasthof. Und bei dem habe ich, glaube ich, alles falsch gemacht, was ich falsch machen konnte. Der steht mitten in der Innenstadt oder stand mitten in der Innenstadt. Mittlerweile ist ein Geschäft für Luxusartikel. Und ja, also nachts in der Innsbrucker Innenstadt mit der Taschenlampe durch einen verlassenen Gasthof rennen, ist eine unglaublich sinnvolle Idee gewesen. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ja, genau. Aber das war tatsächlich mein zweiter Spitz. Den weiß ich auch noch, ja.
Und was denken denn so deine Friends und Family, was du da so treibst?
Ja, also, ja, meine Friends, also mein langjähriger Partner, fast Mann, der begleitet mich jetzt eigentlich seit gut 8 Jahren mit. Der war von Anfang an eigentlich ziemlich dabei. Wir haben unser drittes Date in einem Lost Place verbracht.
Ach Gott, ach mei.
Genau, also der hat eigentlich keinen Plan gehabt, was es ist, aber er hat es cool gefunden und ja, ist jetzt eigentlich immer dabei. Ansonsten, ja, die meisten meiner Freunde sind eigentlich, ja, gut, du machst das, es ist irgendwie cool, es ist irgendwie total strange, aber okay. Ja, und zumindest meine Mama, die hat ganz lang gar nicht so genau gewusst, was ich eigentlich mache.
Ich finde das immer noch so schön, wenn man das Hobby mit dem Partner machen kann und da irgendwie so eine Liebe teilt, sage ich mal. Nicht nur eine Liebe, sondern auch eine Hobbyliebe.
Ja, nee, also er ist, glaube ich, doch gerne dabei, hin und wieder, glaube ich, nervt sind auch ein bisschen voll im Urlaub, aber nee. Uns geht es meistens da ein bisschen auseinander, weil er ist ein ziemlicher Industriefan. Ich bin tatsächlich mehr bei militärischen Anlagen, also da, ja, aber sonst, na, also wir haben gerne ein bisschen Action im Urlaub.
Und jetzt stell dir doch mal vor, die letzten Meter so vor dem Lost Place, ja, du kommst da so langsam an und keine Ahnung, siehst das schon in der Entfernung. Wie sind denn da so deine Gedanken und deine Gefühle?
Eben, es kann entweder dann wirklich dieser Gedanke sein, gut, wir haben jetzt eigentlich nur ein Ziel, rein und das möglichst unauffällig. Da geht dann natürlich wieder der Adrenalinspiegel ein bisschen hoch und da denkt man wirklich dann in dem Moment nur noch Scheuklappen, einfach schauen, dass man reinkommt und nicht erwischt wird. Ja, und ansonsten, ja, eigentlich es ist schon immer eine ziemliche Vorfreude dabei. Vor allem, wenn es dann wirklich solche Lost Places sind, die man dann auch wirklich klassisch über Google Maps dann nach langem Suchen irgendwann gefunden hat. Und dann steht man plötzlich davor und ja, kann sich dann einfach in Real Life anschauen.
Ich finde immer, das Beste finde ich immer, so egal wie lange du das machst, ja, du kannst dieses Hobby 50 Jahre machen, aber dieser Gedanke im Hinterkopf, ich tue jetzt was Verbotenes, was ich eigentlich gar nicht dürfte, und wenn ich jetzt gepackt werde, dann kann das echt böse ausgehen. Das bleibt trotzdem immer im Hinterkopf, immer.
Absolut.
Und das ist immer wieder spannend. Also wie ich habe ja öfter schon gesagt, so gut, das gibt Orte, weißt du, die sind irgendwo im Nirgendwo und 2 Kilometer ist kein Haus in der Nähe, ja, dann ist es natürlich easy going und da trödelt man dann schon auch mal irgendwie oder stellt sich doof an beim Reingehen oder so, aber gerade bei so tricky Orten, schlimm, jedes Mal. Und sag mal, was für Lost Places bevorzugst du eigentlich? Also hast du eine besondere Sparte, wo du sagst, das machst du am liebsten oder alles oder keine Ahnung?
Was ich persönlich einfach sehr gerne mag, sind militärische Objekte. Sehr gern unterirdisch, genau. Aber eben, also sehr stark die Richtung hängt bei mir auch relativ viel mit der Arbeit und mit meinem Forschungsinteresse auch zusammen. Also ich habe mich sehr auf alte Bunker entlang des italienischen Vallo Alpino lange spezialisiert. Und ja, eben, also ich finde Militärobjekte eigentlich immer total spannend, weil dort einfach diese Komponente dazukommt. Das sind im Normalfall Orte, die hättest du zu ihrer Betriebszeit als Zivilist ja eigentlich gar nicht besuchen können.
Ja.
Und jetzt steht sie leer und du kannst rein. Und je nachdem, wo du dann noch bist, sind einfach noch so viele Sachen übrig. Und allein schon, und auch Bunker und generell unterirdische Anlagen. Und da ist Tirol ein ziemliches Paradebeispiel. Mhm. Es ist eigentlich unglaublich, was alles unter deinen Füßen ist, von dem du eigentlich sonst keine Ahnung hättest.
Das stimmt, ich habe mich das oft schon gefragt. Gerade in Großstädten, weißt du, so München hat ja mit Sicherheit auch so viel, wovon wir gar nichts mehr wissen, so, und was auch jetzt nicht so erforschbar ist, also erforschbar mit Sicherheit, wenn du dich da wirklich reingräbst, aber was du im Alltag einfach nicht sehen würdest, und würdest du dich jetzt wirklich darauf konzentrieren und sagen, okay, ich suche mir jetzt irgendwie eine Karte, die irgendwo im Stadtarchiv liegt von, weiß ich nicht, 1940 oder so, wo das eingezeichnet ist, würde man da mit Sicherheit auch super viel noch so Bunker finden und sowas, weißt du, gerade in den Innenstädten oder auch in Gebäuden teils, ja, wo es auch noch dann in öffentlichen Gebäuden, wo es auch noch Bunker gibt, von denen man gar nichts weiß.
Na doch, oder? Ja, gerade München hat ja sehr viele Luftschutzkeller.
Genau.
Genau, eben, die heute teilweise ja wirklich auch im Privatbesitz sind, aber einfach noch existieren und teilweise auch noch miteinander zusammenhängen. Also das ist natürlich, und das ist auch was einfach an diesem ganzen Thema Urban Exploration, Lost Places, einfach auch total spannend ist, diese, ja, eigentlich, wenn man im städtischen Bereich bleiben, diese Logistiksysteme eigentlich, die da dahinter stehen. Und die Infrastruktur, das ist eigentlich unglaublich spannend.
Mhm. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie forscht man denn an Bunkern? Oder was forscht man da?
Zum einen natürlich ist die Aufnahme solcher Bunker natürlich immer was im Normalfall passieren muss. Und zum anderen, bei mir ging es speziell bei meinem letzten Projekt, damals auch meine Masterarbeit, zu quasi der möglichen Nachnutzung, musealen Nachnutzung, touristischen Nachnutzung solcher Orte. Ja, eben, und wie die Möglichkeiten da stehen würden. Und was da damals auch dazugekommen ist eben, dass dieser Teil des Vallo Alpino, auf dem ich mich da fokussiert habe, vergleichsweise schlecht erforscht ist. Der italienische Alpenwall ist ja recht gut dokumentiert sonst, aber es gibt eben so kleine Stellungsabschnitte, die einfach sehr wenig Beachtung gefunden haben, entweder weil sie kriegslogistisch damals nicht so wichtig waren und teilweise auch nicht vollständig ausgestattet worden seien, oder weil man sie erst recht spät gebaut hat, weil es eigentlich eh schon Stellen eigentlich im Alpenwall waren, die sehr schwer zugänglich sein. Mhm. Und eben, also Teilanlagenstück waren eben unter anderem diese Bunker. Und aktuell sitze ich jetzt gerade, wird jetzt im Juni veröffentlicht, im Zuge von einem NS-Projekt. Da habe ich mich jetzt sehr ausgiebig mit der Baustelle in beschäftigt, in Ja, manche werden sie vielleicht unter dem Namen Zitteraal kennen. Eine große unterirdische Anlage, die 1943 mit einem Windkanal versehen wurde. Eine der größten militärischen Anlagen des Dritten Reiches. Ist nie komplett fertiggestellt worden, weil dann natürlich das Kriegsende dazwischen gekommen ist. Und ist eben, wie gesagt, ist recht bekannt bei Leuten, die mehr im Bunkern unterwegs sind und eben in Untergrundanlagen. Genau, und dazu schreibe ich eben aktuell, jetzt aktuell eine größere Aufarbeitung geschrieben. Und hoffentlich können wir im Sommer auch durch diese Anlage mit eben den entsprechenden technischen und historischen Hintergrund auch Führungen anbieten.
Das ist ja super spannend und ich denke mir gerade, wie ideal dieses Hobby eigentlich für dich ist.
Absolut.
Oder? Also wenn du dann da auch irgendwie geschichtlich natürlich dich da reinfuchsen kannst oder vielleicht auch auf die Idee dann irgendwie kommst, darüber zu forschen oder was weiß ich, keine Ahnung, bei bestimmten Dingen, ja. Und klingt alles irgendwie voll spannend, super spannend.
Ja, also es ist auf jeden Fall, es geht sehr ineinander. Sagen wir mal, in meinem täglichen Leben, ja.
Total, also super, finde ich das. Und wenn das natürlich dann auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, das ist halt cool, ja, weil es gibt so viele Sachen, die wirklich dann nur zum Tag des Denkmals mal geöffnet sind oder so, wo du dir denkst, das ist eigentlich schade, ja, weil ich meine, wenn du jetzt Führungen gegen kleines Entgelt, sag ich mal, anbieten würdest, das muss ja auch nicht täglich sein, also es kann ja auch irgendwie jeden Sonntag sein für 5 Stunden oder was weiß ich, keine Ahnung, und ich meine, dieses Geld kann man ja dann auch für die Instandhaltung nutzen oder für einen Verein oder was weiß ich, keine Ahnung. Das ist ja bei diesen Krankenhausbunkern zum Beispiel, gibt es ja ein paar, die wirklich so riesengroß sind und die wirklich noch so tippitoppi sind und sauber, muss man sagen. Also es ist auch irgendwie so ein bisschen skurril. Aber die nutzen das Geld ja genauso für die Instandhaltung oder für irgendwelche Fördersachen und keine Ahnung. Und finde ich halt auch sinnvoll, ja, und wenn du da ein paar Leute findest, die auch Bock haben, diese Führungen natürlich zu machen, ja, und eine gute Sache für alle Mann, so kann man das sagen.
Das auf jeden Fall eben, und wir sind gerade beim Aufarbeiten und auch in dem Ausarbeiten selber von eben einer möglichen Führung eben durch diese Stollenanlagen und durch die Peripherie. Das war eben eine riesige militärische Anlage, Kraftwerk, Windkanal, da ist wirklich alles zusammengekommen. Und da stehen auch quasi in der Peripherie um diesen Stollen steht da auch noch einiges rum. Das sind wirklich Betonpfeiler, die mitten im Wald stehen, teilweise direkt neben der Straße. Und wenn du nicht weißt, dass diese Anlage da gebaut worden ist, dann reagierst du da eigentlich gar nicht drauf. Es sind dann 2 Zwangsarbeiterlager auch noch drumherum gewesen. Also da steckt brutal viel dahinter. Und es ist bei uns in der Region, ist das tatsächlich so ein Ort, den kennt irgendwie fast jeder. Aber jeder hat immer nur diese halbgaren Geschichten davon. Das kann ich hier so sagen, ich arbeite eben hauptberuflich als Archivarin, Sammlungsmanagerin und im Kulturgüterschutz für ein lokales Museum. Und durch das habe ich eben da die Möglichkeit, wirklich aktiv an diesen Objekten auch zu forschen. Und im Zuge eben von dem passiert eben auch diese mögliche eben Nachnutzung einfach für ein paar geführte Touren im Sommer, eben die dann wahrscheinlich ich und noch jemand, der sich sehr, auch sehr guter Kollege, der sich sehr gut mit dem mit der Stollenanlage auskennt, wir würden die wahrscheinlich zusammen machen. Er hat einen Bergführer, weil das brauchen wir tatsächlich in dem Stollen.
Yeah.
Genau, und ja, also aber es gibt dann einfach unglaublich viele Möglichkeiten, auch einfach historisch und vor allem mit solchen Objekten zu arbeiten.
Und das klingt so cool. Das klingt so cool. Und das sind ja wahrscheinlich oft auch so öffentliche Sachen, ja, aber hattest du denn mal sowas, wo du dran geforscht hast, was einer Privatperson gehört hat?
Eigentlich in Tirol ist zumindest die Situation mit Bunkern eigentlich die, dass alle im Privatbesitz sind. Also auch diese Anlage da, die gehört zwei Gemeinden. Also der Zitteralter ist auch im Privatbesitz. Eben, ich weiß jetzt nicht, wie es unbedingt so bei anderen, wie es in Deutschland geregelt ist oder wie viel dort von solchen Objekten im Privatbesitz ist, aber in Tirol ist fast alles. Also wenn ich Nachforschungen, offizielle Nachforschungen anstelle, dann ist es eigentlich immer so, dass ich den offiziellen Weg wirklich gehen muss.
Weil ich stelle mir das gerade bei Privatpersonen so schwierig vor irgendwie. Also angenommen, ich hätte jetzt einen Bunker in meinem Garten, ja, so, und keine Ahnung, ich weiß halt, ja gut, dieser Bunker ist da und das juckt mich irgendwie nicht, und dann kommst aber du irgendwann und sagst mir so, hey, da ist, keine Ahnung, ein geschichtsträchtiger Bunker in ihrem Garten aus dem Zweiten Weltkrieg und wir wollen da gerne das ins Archiv aufnehmen oder was auch immer. Und ich fände spannend, wie ihr solche Leute rausfindet, also wie lange dauert das auch, eine Privatperson ausfindig zu machen und die dann da zu kontaktieren?
Oh, das geht im Normalfall eigentlich recht schnell. also diese Bunkeraufzeichnungen, die seien meistens irgendwo vorhanden, die liegen oft in irgendwelche Stadt- oder Landesarchive eh schon rum. Und dann ist dann eigentlich nur noch zum Schauen auf der Katastermappe, steht da, ist das landwirtschaftliche Fläche, wird die eben privat genutzt. Ja, und wenn es sich halt dann um Privatpersonen handelt, dann ist meistens der erste Weg zum jeweiligen Stadt- oder Gemeindeamt. Dann fragt man dort mal ganz nett, ob man eventuell einen Kontakt zu der Person bekommen könnte. Mhm. Es funktioniert natürlich in kleinen dörflichen Gemeinden meistens recht schnell. Im städtischen Bereich hat man dann meistens eher das Problem, dass man dann höchstens eine Auskunft des Namens direkt bekommt und ja, dann auch schon mal eventuell bei der Person vor der Tür steht, wenn man sie nicht anders erreichen kann.
Mhm.
Also ja,
so,
das gibt's so durchaus.
So stelle ich mir das vor.
Ja, und dann steht man halt meistens da und ja, eben macht es dann im Prinzip genauso. Hey, ja, da ist sie um so einen netten Röhrenbunker hinterm Haus. Dürften wir uns den bitte mal anschauen und eventuell fotografieren?
Aha, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich da auch einige Leute irgendwie querstellen, ja, dass die dann sagen, ja, so, ja, nee, was wollen sie jetzt von mir oder keine Ahnung, hauen sie ab oder was auch immer.
Natürlich, also die Fälle, die gibt's immer und das nimmt man halt dann so hin und da presst man dann auch nicht weiter. Aber ich muss persönlich sagen, also meine Erfahrung generell, also sowohl von meiner Arbeit aus, als auch wenn ich jetzt wirklich privat zum Fotografieren Anfragen stelle, ist eigentlich eher immer sehr positiv. Also ja, meistens sind die Leute echt sehr kooperativ oder freuen sich tatsächlich drüber, dass sich irgendjemand eben von dem verstaubten Bunker, in ja, den sie ihre Surfbretter lagern, interessiert.
Vor allem, ich glaube, das ist ja auch für viele spannend, wenn du dann sagst, du bist Archivarin und interessierst dich eben sehr dafür und erzählst dann eben auch, wie du da vielleicht rangekommen bist. Ja? Also ich kann mir da schon vorstellen, dass da einige Leute sehr beeindruckt sind und sagen, oh, okay, wegen meinem kleinen Furzbunker machen sie sich da so einen Aufwand.
Sag mal so, es ist natürlich hilfreich, wenn man dieses Argument bringen kann. Ich nenne es jetzt mal so, es ist wirklich ein Argument, was ich sehr oft verwende, auch wenn es nicht für die Arbeit ist. Aber ja, es wirkt immer gleich seriöser, als wenn ich natürlich anfrage mit, hey, ich habe eine Kamera, ich habe einen Instagram-Account und ich weiß, dass
genau,
Sie einen Burkham-Garten haben. Dürfen Sie da mal reinschauen?
Genau, jetzt lassen Sie mich aber mal bitte rein. Also ich mache doch nur 2-3 Fotos, dann gehe ich auch wieder.
Oh, genau, nee, praktisch. Das hat natürlich einen anderen Klang natürlich. Ja, und das ist, ja, also ich will nicht lügen, es ist wirklich sehr praktisch.
Nee, das klingt super spannend und ich kann mir vorstellen, dass du mit Sicherheit auch Orte vielleicht ein bisschen schneller manchmal findest als andere.
Ich sag mal so, ich habe zumindest die Möglichkeit, dass ich an gewisse Orte wesentlich leichter rankomme oder
ja,
hineinkomme, je nachdem.
Ja.
Aber man würde sich tatsächlich wundern, es ist teilweise wirklich, Anfragen dauern zwar durchaus eine ganze Weile, aber man würde sich wirklich wundern, wie leicht es eigentlich teilweise ist, wirklich offizielle Genehmigungen zu bekommen.
Ja, weil ich mir auch oft denke, weißt du, den Leuten ist es lieber, wenn du offiziell fragst und die sind ja dann auch irgendwo abgesichert, ja, weil wenn du auch sagst, ja, okay, vielleicht ist da jetzt die Sicherheit nicht so groß, aber das ist dann auf mein eigenes Risiko, ich unterschreibe ihnen das auch, bla bla, ich habe eine Haftpflicht, was auch immer. Und andererseits ist es natürlich dann auch so, dass die Leute natürlich ja sagen, weil das ist besser, als wenn jemand dann einbricht oder irgendwas vandaliert oder was weiß ich, klaut, keine Ahnung, was auch immer.
Genau, eben. Und das ist eigentlich so die Erfahrung, die wir eigentlich sehr damit gemacht haben. Also meistens ist das wirklich, und es wird für uns dann natürlich auch angenehmer, weil dann fährst du halt mit dem Auto bis vor die Haustür.
Ja.
Und ja, wirst dann reingelassen oder wir haben auch schon die Fälle gehabt, wo es dann geheißen hat, ja, okay, alles klar, kommt in dem und dem Zeitraum. Dann, falls jemand von der Security vorbeischaut, dann wissen die, ihr seid auf dem Gelände. Ja, eben. Also ab und zu geht es dann auch wirklich relativ easy, alles von der Hand. Und man muss auch sagen, viele Besitzer freuen sich wirklich und fangen dann auch, also wir haben auch schon Besitzer gehabt, die dann angefangen haben zu erzählen dann und dann kriegt man noch so ein paar kleine Hintergrundstorys und das ist natürlich total lässig, wenn du eben nicht nur diese leeren
Ja.
Räume hast, sondern einfach wirklich Geschichten dazu. Und ich denke mal wirklich, wie oft, du kennst das ziemlich sicher auch, wie oft stehst du in irgendeinem Privathaus, wo Möbel, Bilder, Fotoalben, wo wirklich alles noch da liegt und du fragst dich eigentlich nur, warum?
Ja, oder so, was ist hier los? Oder wer hat hier gewohnt? So, das ist so die Frage, die man einfach immer hat. So diese Fragen, die wir alle jedes Mal haben, ja. Und wenn du dann natürlich neben dir jemanden stehen hast, der vielleicht diese Familie sogar kannte, weißt du, oh, ein Traum, ein Traum, ein Traum. Und mir sind gerade zwei Fragen irgendwie in den Kopf geschossen. Die erste ist, welchen Ort, den du denn mal so legal, sag ich mal, angefragt hast, hat dich am meisten beeindruckt?
Oh, das ist eine gute Frage. Ui, da gibt es ein paar. ja, wo ich sagen muss, einer meiner Lieblingsorte nach wie vor ist Villa Zombo. Das ist diese Villa mit diesem Geländer, mit diesem Windturm. Und mittlerweile zweimal besucht, einmal offiziell, einmal inoffiziell. Und eben das erste Mal war offizieller Besuch und ja, und der, was ich, also diese Villa, die beeindruckt mich einfach immer nur. Also ich schaue mir total gerne die Bilder davon an. Es ist einfach wirklich so eine schöne Art Deco angehauchte Villa, die ist einfach, also optisch einfach großartig. Und ja, und rein historisch, würde ich sagen, war letztes Jahr Ungarn, waren im April in Ungarn, war das tatsächlich ganz interessant. Ich habe in Ungarn Anfragen gestellt ans ungarische Militär
Oh, okay.
für zwei sowjetische Kasernen, also ehemalige sowjetische Kasernen. Kasernen ist eh zu wenig ausgedrückt, das waren wirklich geschlossene Städte eigentlich. Und bei den beiden, da war uns bekannt, dass die ja eigentlich regelmäßig bewacht werden, weil es eben beides auch offizielle Militärgebiete sein. Und ja, und sowas. Und das ist dann wirklich einfach, und die sind historisch einfach unglaublich spannend gewesen, weil du hast da die, ja, diese abgeschlossenen, total isolierten sowjetischen Wohnblöcke und Kasernen, wo du wirklich weißt, da waren nicht nur Soldaten in dieser Zeit, wo Ungarn Satellitenstaat war, sondern da haben auch deren ganzen Familien mitgelebt. Die haben eigene Schulen gehabt, die haben eigene Geschäfte gehabt. Und du stehst dann plötzlich drin und 10 Minuten weiter stehst du halt dann in irgendeinem, ja, regulären ungarischen Dorf. Und die haben im Prinzip, die haben sich untereinander, die haben nie Kontakt miteinander gehabt.
Ja,
Das war
klar.
absolut verboten. Und ja, und dann stehst du einfach drin und du hast eben überall dann diese Sowjetpropaganda links und rechts von dir. Also das war, es gibt dann schon so ein bisschen so ein eigenartiges Gefühl natürlich auch. Also es hat dann wirklich so richtige Privat-Vibes dann teilweise wirklich gehabt. Ja, eben bei, und dort war zum Beispiel eben noch voll leider die zweite, diese zweite geschlossene Stadt, die wir da auf dem Plan gehabt hätten, die wäre noch interessanter gewesen, weil dort eigentlich fast alles noch sehr, ja, eigentlich so zurückgelassen wurde, wie es die Russen eben damals verlassen haben in den 90ern. Nur haben wir dort tatsächlich einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht zum Hinfahren, weil die haben genau in dem Zeitraum, wo wir dort waren, eine größere Übung auf diesem Gelände gehabt. Und da hat es dann natürlich geheißen, ja, wir können jetzt keine Zivilisten beim militärischen Übung auf dem Gelände haben. Es tut uns jetzt leid, aber ihr könnt in die zweite hinfahren, das ist okay. Ja, und nebenzu, also der, und die Kaserne wird auch, ist und dann wird auch als Filmkulisse verwendet. Das noch dazu, deswegen ist da eigentlich immer schon, die ist eigentlich immer schon recht gut bewacht gewesen. Wäre zwar unglaublich spannend gewesen, aber vielleicht ergibt sich die Möglichkeit nochmal.
Eben, und eine Kaserne ist besser wie keine, oder?
Ja, in Ungarn gibt es ja einige dieser Web-Kasernen, ja. Aber eben die meisten anderen seien eben im, ja, durch den Zustand einfach dementsprechend dann auch, das merkt man dann.
Und was war der verrückteste Ort, den du mal angefragt hast?
Ja, das wären wahrscheinlich die Buran-Shuttles.
Weil wir hatten ja hier schon öfters die Gespräche und es ist natürlich durchaus möglich, das legal zu besuchen. Ja? Ich stelle es mir überhaupt nicht leicht vor, alleine diese Kommunikation und an irgendwelche Leute ranzukommen quasi, weil ich kann mir vorstellen, das geht durch zig zig Leute irgendwie, weißt du, und dann leitet A zu C das weiter, C zu Y und dann dreht das irgendwie die Kreise, bis das mal an den richtigen gerät quasi, oder das muss ja wahrscheinlich dann auch 20 Mal abgesegnet werden und so, und das stelle ich mir auch super aufwendig vor.
Ja, es war ziemlicher Aufwand. Es hat dann bis zu einer positiven Rückmeldung 3 Jahre gedauert.
Oh, wow, okay, krass.
Mit allen drum und dran. Also ja, das war ein ziemlicher Aufwand, eben überhaupt einmal bis zu dem Punkt zu kommen, dass du wirklich an jemanden geraten bist, der aktiv bei Roskosmos was zu sagen gehabt hat.
Ja, wow, 3 Jahre, oh Gott.
Ja, eben, und ich muss auch sagen, glaube ich, bei mir war sehr viel Glück von meinem neuen Übersetzer, den ich mir da damals dann reingeholt habe für diese Aktion.
Vor allem hast du dann auf Englisch kommuniziert oder gibt es dann auch wirklich da Leute, die können nichts anderes außer Russisch?
Ja, also die Kommunikation hat sich sowieso sehr schwierig gestaltet. Ich habe es zuerst natürlich auf die offiziellen E-Mail-Adressen auf Englisch probiert. Das hat natürlich vorne nicht funktioniert. Das habe ich jetzt auch nicht erwartet, wie ganz ehrlich zu. Buran, diese Idee, einen legalen Besuch bei den Buran-Shuttles anzufragen, der ist eigentlich mehr aus den Gedanken raus entstanden. Geht's irgendwie? Weil irgendwie immer so die Ding war, ja, nee, keine Chance, du kriegst keine offizielle Genehmigung dafür. Mm. Ja gut, probieren wir es mal. Fragen kann man. Mehr als nein sagen können sie nicht. Ja, eben, also dann halt über Reisebüros, die diese Touren zum Kosmodrom dann aktiv anbieten. Ja, da habe ich von den meisten genau die Sätze zurückbekommen. Ja, die Bilder, die sie von diesen Shuttles gesehen haben, die sind illegal gemacht worden. Ja, die können sie nicht offiziell besuchen, so oder so, meistens so eine Standardantwort. Ja, irgendwann habe ich mir dann eine Übersetzerin gesucht, die sowohl Russisch als auch Kasachisch gesprochen hat. Und dann haben wir es mal über die ganzen Gemeinden drumherum probiert, weil es ist ja tatsächlich so, diese Buran-Shuttles, die seien ja auch so ein bisschen so ein kleiner Schwarzmarkt eigentlich. Diese Nachbargemeinden, da verdienen sich die Leute ja teilweise wirklich sehr viel Geld damit, dass die Urbexer dann quer durch die Steppe fahren soweit wie es halt geht, sich das dann auch dementsprechend bezahlen lassen und die dann auch wieder abholen. Also das ist wirklich, da ist wirklich ein bisschen ein Markt dahinter, was auch unglaublich spannend ist.
Ja.
Und da gibt es auch wirklich einfach Einheimische, die sich darauf spezialisiert haben, wenn die Touristengruppen sehen mit Fotorucksäcken oder mit großen Rucksäcken und Stativen und so weiter, dass die im Prinzip dann auch einfach schon diese Gruppen explizit ansprechen und fragen, ob sie sie noch hinbringen sollen.
Ja, das glaube ich du, also weil vor allem kann ich mir vorstellen, dass das sind auch wirklich Leute, weißt du, die halt nichts verdienen oder die vielleicht überhaupt gar keine Arbeit haben, weißt du, wirklich arme Leute. Mhm. Und dann kommt da irgendwie eine Touri-Gruppe und dann sagst du denen halt für umgerechnet, sagen wir jetzt mal, auf blöd jetzt mal 25 Euro, bringe ich dich dahin, setz dich ab und dann hole ich dich irgendwie nach 2 Stunden wieder ab, wir treffen uns genau hier. Und für denjenigen ist 25 Euro vielleicht ein ganzes Monatsgehalt, weißt du so, oder der kann davon seine ganze Familie irgendwie ernähren. Und das ist schon spannend. Also es ist ja in vielen Städten so, weißt du, dass die Leute dann auch jetzt mal, also es ist natürlich überhaupt kein Vergleich, aber man kennt das auch ganz gut, wenn Einheimische Getränke irgendwo verkaufen, weißt du, für irgendwie Bucherpreise am Strand oder so. Oder in Malle die Sangria verkaufen an die Touristen, denen sie irgendwo selber billig kaufen und dann irgendwie für 10 Euro den Becher, weißt du, so. Und das ist echt spannend. Also in diesem Podcast, hier wird alles über die Boran aufgedeckt, was so los ist. So, jetzt hatten wir nicht jemanden nur hier, der die Boran tatsächlich besucht hat auf dem nicht legalen Weg. Jetzt haben wir auch jemanden hier, der auf offizielle Wege die Möglichkeit hätte, dahin zu kommen. Und die große Frage stellt sich natürlich für alle, die jetzt so denken, ja, war sie jetzt da oder nicht? So, warst du dort?
Nein, leider. Aktuell macht mir die Politik einen Strich durch die Rechnung.
Auch wenn du auf dem legalen Wege dahin könntest.
Ja. Ich könnte zu den Shuttles. Ich darf allerdings das Gelände vom Kosmodrom und Baikonur selber, für das kriege ich keine Genehmigung und kein Visa.
Ah, okay, spannend. Also die würden dich dann dahin karren quasi, in Begleitung vermute ich mal.
Genau.
Und dann könntest du da deine Fotos machen und dann würden die aber auch nach, keine Ahnung, einer Stunde wieder sagen so, okay, das war's jetzt raus hier.
Genau, ungefähr so würde das ablaufen, wenn es denn so weit gekommen wäre. Eben Also die Dinge eigentlich dann, wie es zu dieser Genehmigung überhaupt gekommen ist, wo dann die, dass sie, nachdem dann der Kontakt soweit hergestellt war in die oberen Ebenen, nenne ich es jetzt mal, war eigentlich eine offizielle wissenschaftliche Anfrage, nämlich mit dem Hintergrundgedanken dieses Shuttles einfach in dieser Form, wie sie in diesem Hangar stehen, für Fototouren zugänglich zu machen.
Mhm, ja, klar.
Mit ja, dem Ding dahinter einfach, hey, das Angebot ist folgendes, wir hätten da so eine kleine Gruppe von Leuten, die sich auf professioneller Ebene genau mit sowas beschäftigen. Wir würden für euch eine Bestandsaufnahme machen, wir würden inventarisieren, wir würden eben alles dokumentieren, würden alles eben so weit herrichten, dass es die Möglichkeit gäbe, für Besucher eben diese Hangars zu besuchen, die ja jetzt nicht so weit ab vom eigentlichen Kosmodrom sein. Und ja, dann könnte man halt das alles Fototouren, wie es in Berlin zum Beispiel ja ganz, fällt mir jetzt auf die Schnelle ein, Berlin ist ja da ganz klassisch, wo dann irgendwie so 2 Stunden, jeder zahlt 60 Euro,
ja.
Du kriegst schon noch was zum Trinken und kannst halt dann 2 Stunden irgendwie einfach fotografieren. Und das war eigentlich so eben dieser Plan, eben das Ganze zuerst aufzunehmen und eben dann zugänglich zu machen, natürlich mit der Idee, dass sie einen gewissen Profit davon haben. Denn das war dann eigentlich so der Plan. Und dann ist ja... Ja, dann hat sich das relativ lang, hat sich dann die Diskussion dann mit Roskosmos dann eigentlich dahin gezogen. Wir haben dann auch einige Telefonate dann gehabt und im Endeffekt ist dann eigentlich, das ist dann daran gescheitert. Und jetzt decken wir in dem Fall wahrscheinlich nochmal was über Boran auf, dass keiner aus diesen Shuttles Profit schlagen darf. Da gibt's ganz seltsame Verträge, was, glaube ich, zum Teil eh bekannt ist, dass ja auch, also es ist ja auch die, die Besitzverhältnisse seien ja auch nicht komplett geklärt. Es gibt ja momentan drei Parteien, die eigentlich behaupten, ihnen gehören diese Shuttles. Aber es gibt so keinen dieser drei Besitzansprüche, Rechnungen oder Dokumente. Die seien in den 80ern, 90ern entweder verloren gegangen oder sie haben gar nicht existiert.
Okay, sehr interessant.
Aktuell ist tatsächlich so, durch, dass eben diese Streitigkeiten nicht geklärt seien, hat sowohl der Kasachstan als auch Russland aktuell einen Anspruch auf diese Shuttles. Da mit denen nichts passiert, momentan ist das eigentlich ziemlich egal. Wer da jetzt gerade eben die Rechte drauf hätte. Allerdings haben die zusammen so ein paar kleine Abkommen festgehalten. Unter anderem eben, dass niemand diese Shuttles monetarisieren darf oder eben aus ihnen einen Profit schlagen darf. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum diese Shuttles einfach nur in diesem Hangar stehen und nicht zum Beispiel irgendwo im Baikonur ausgestellt sein.
Ja.
Die dürfen tatsächlich schlicht und ergreifend nicht bewegt werden. Die müssen genau an dieser Stelle bleiben, eben, und man darf auch keinen Profit daraus schlagen. Und das ist eigentlich der Punkt, wo diese ganze Geschichte dann eigentlich gescheitert ist dran.
Weil das ist das, also du denkst natürlich ab und zu schon so, ja, wieso machen die das nicht zugänglich oder keine Ahnung, was auch immer. Aber dass da sowas dahinter steckt, nie im Leben denkst du dran, ja. Und es ist aber auch interessant, dass, wie gesagt, dass so beide Länder sich das da irgendwie teilen und die sagen so, ja, okay, wir sind jetzt, so wie es ist, sind wir eigentlich ganz cool miteinander, so keiner macht Stress oder was weiß ich und das bleibt jetzt einfach erstmal so, wie es ist, ja. Und ich wollte gerade sagen, also wenn das irgendwann mal legal zugänglich sein sollte mit Fototouren, dann wissen wir jetzt, wen wir das dann zu verdanken haben, ja.
Ja, ich weiß nicht, ob ich es dann bin, es hat ja scheinbar tatsächlich eben auch vor Roskosmos diese Ideen schon früher mal gegeben, denn was da dann auch für mich tatsächlich ein bisschen überraschend war bei diesen Anfragen ist, wie gut die eigentlich über die Besuche informiert sein.
Ja.
Also das ist unglaublich, wir haben da natürlich dann ein offizielles Assessment geschrieben, in dem wir das halt alles festgehalten haben, was denn eigentlich unsere Pläne wären. Und wir haben da halt die Vergleiche mit Fototouren eben in Berlin oder auch zum Beispiel Tschernobyl gezogen. Und und eben mein Partner und ich, wir haben dann damals dann wirklich auch die Zahlen rausgeschrieben seit 2014, was denn über diese Buran-Shuttles illegal veröffentlicht worden ist und wie viele Besucher da ungefähr dahinter waren. Und du hast auf dieser Liste so richtig schön gesehen, wie sich das über die Jahre extrem stark angestiegen ist. Mhm. Und wir haben das dann in diesem Paper eigentlich drin gehabt, weil wir uns gedacht haben, ja, Zahlen sind immer was Nettes und sagen vielleicht, dass das vielleicht wirklich so eine kleine Marktlücke wäre. Mhm. Und haben dann eigentlich so die Rückmeldung bekommen, ja, die Zahlen hätten wir uns eigentlich sprechen können. Sie wissen eigentlich eh, wer da unterwegs ist und sie haben eigentlich auch jeden auf dem Schirm, der da hingeht. Und unsere Zahlen weichen nur ein bisschen ab von dem, was sie haben. Mhm. Und das war dann der Moment, wo plötzlich klar geworden ist, ja, die schauen wirklich einfach die beobachten wirklich Instagram-Profile, wenn die auch nur irgendwas posten, was ansatzweise in der Nähe vom Kosmodrom ist. Also das ist, und sie haben zum Beispiel auch, das war dann im November, Anfang Dezember letzten Jahres, wo wir dann diese Gespräche dann eigentlich schon gehabt haben. Und die haben zum Beispiel auch gewusst, dass zu diesem Zeitpunkt zwei Gruppen aus Deutschland dahin unterwegs waren in den nächsten Tagen.
Okay, spannend. Also das ist dann wirklich wie Stasi. Also die überwachen dann total und wissen Bescheid.
Und ich muss sagen, das war dann auch so ein Punkt, wo wir dann auch eigentlich da gesessen sind und jetzt eigentlich gedacht haben, hui, das hat jetzt so einen leichten Vibe von so einem kalten Kriegs-Krimi-Thriller.
Ja.
Das ist, also es ist wirklich, also die sind absolut informiert, die wissen ganz genau, wer da hinrennt. Sie, ja, die Security schaut halt vorbei und glaubt die Leute halt dann auch, wenn sie sie in Flagranti erwischen. Ansonsten, das ist tatsächlich auch ganz lustig, denen ist das ja eigentlich ziemlich egal. Die haben wirklich einfach nur die Shuttle stehen rum, keiner weiß, was man damit tun soll, keiner darf was damit machen, aktiv. Ja, denen ist das eigentlich ziemlich wurscht. Das Problem bei Baikonur für sie ist eher nicht, dass die Leute diese Shuttles anschauen, sondern dass die Leute zum einen auf einem militärischen Sperrgebiet sind und zum anderen ja eigentlich illegal auf ein russisches Staatsgebiet ja, da quasi übergehen. Das ist ja, das sind tatsächlich die Hauptprobleme, für die sie überwachen wird. Ja, eben, und das war wirklich, also es ist unglaublich spannend, was da teilweise wirklich im Hintergrund steckt, wo du dann wirklich gedacht hast, okay, die wissen eigentlich, die haben diese Gegend gehabt, die wissen Bescheid. Wir haben denen das halt einfach nochmal schriftlich gegeben. Und auch bevor wir dieses offizielle Assessment damals abgeschickt haben, wir haben einen vierseitigen Fragebogen zu unseren Personen abgeben müssen, bevor sie uns überhaupt mal, ja, bevor das eigentlich überhaupt so weit gekommen ist. Also unsere Daten, die liegen irgendwo bei Roskosmos oder wer weiß wo. Nicht, dass wir was zu verbergen hätten, wir haben ja eben, wie gesagt, offizielle Anfrage gestellt, aber genau. Und ja, eben, und durch das ist das damals eigentlich dann eben nicht zustande gekommen, aber zu dem Zeitpunkt waren wir da halt eigentlich schon so weit, dass wir uns dann gedacht haben, jetzt ganz ehrlich, jetzt fragen wir dann einfach ganz frech, ob der Besuch nicht zumindest trotzdem möglich wäre, weil wir eh schon seine gefragt haben und das angeboten hätten. Ja, und dann ist eigentlich nur noch die Antwort gekommen, ja, kann man machen. Allerdings, kleines Problem, österreichische Staatsbürger, ihr bekommt aktuell keine Einreisegenehmigung für Baikonur.
Na super.
und ihr müsst aber dorthin, also halt quasi, wir sollen jetzt einfach, uns ist quasi gesagt worden, wir sollen jetzt einfach mal abwarten, bis sich die politische Situation entspannt.
Ah, also es ist nicht ganz vom Tisch.
Es ist absolut nicht vom Tisch, die Tür ist offen. Unser Vermittler ist, mit dem bin ich nach wie vor im guten Kontakt, der da auch eben damals dann den Kontakt auch hergestellt hat. Und also wir können sicher, aber wie sich das Ganze entwickelt wird, hängt jetzt einfach von sehr vielen Faktoren ab, die, glaube ich, an der Stelle nicht weiter erläutern muss. Das kann sich jetzt wahrscheinlich jeder denken, was dahinter steht.
Also ist es nicht nur auf dem illegalen Weg eine richtige Challenge, sondern anscheinend auch auf dem legalen. Also es ist egal, wie man es dreht und wendet, es bleibt trotzdem kompliziert.
Es bleibt kompliziert, aber auf der anderen Seite, wir müssen uns jetzt halt nicht mehr 30 Kilometer durch die Steppe quälen.
Ja, das glaube ich.
Also es ist auf der anderen Seite schon irgendwie so ein ganz ein nettes Gefühl, wenn du einfach weißt, ja gut, theoretisch könnte ich jetzt dort stehen und man würde mich dann da einfach hinkutschieren.
Nee, das klingt schon auf jeden Fall bequemer. Aber
absolut.
sehr interessante Schilderung hier. Und es ist jetzt ein perfekter Übergang, weil das war auch schon fast so ein bisschen skurril alles, ja. Aber hattest du denn mal ein skurriles Ereignis auf einem Lost Place?
Ja, ich weiß nicht, wie jugendfrei darf die Folge bleiben.
Hier gibt es keine Grenzen.
Okay. Nee, also das skurrilste Erlebnis mit ziemlicher Sicherheit war, was war's? 2016, 17, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, Berlin auf jeden Fall. Eigentlich Studienexkursion und ja, man hat dort dann ein bisschen Freizeit und die Berliner Lost Places sind ja recht bekannt. Ja, dann habe ich mir halt dann in der Freizeit so ein paar kleinere rausgesucht, bin dann auch von Studienkollegen begleitet worden. Ja, und dann haben wir halt ein paar dieser ganz bekannten Sachen halt dann abgeklappert: Siemens, Bahntrasse, Klinikum Weißensee und unter anderem eben dieses DDR-Sporthotel. So. Dann kommen wir da an und uns kommen schon zwei spanische Touristen entgegen und die sagen zu uns halt dann, ja, da drin seien halt zwei Straßenkinder. Nur quasi, dass wir nicht erschrecken, die seien so 12, 13 Jahre alt. Okay, ja, was cool. Dann, ja, Und dieses DDR-Hotel, das besteht quasi aus diesen 60er-Jahre, richtigen 60er-Jahre-Futurismus-Teil und zum anderen aus einem normalen, klassischen Betonanbau. Und ja, da hat es ziemlich gebrannt von damals nicht allzu langer Zeit. Ja, und jetzt war quasi die einzige Verbindung zwischen diesen Gebäudeteilen, da hat man über so ein Dach im ersten Stock gehen müssen. Und auf der anderen Seite, in diesem 70er-Jahre-Teil, da seien die Fenster recht hoch gewesen. Und wir machen uns halt dann gerade auf dem Weg über dieses Dach drüber. Dann schreit plötzlich so ein 12-Jähriger vom Fenster rüber, ob wir Hilfe brauchen. Er hat einen Stuhl, mit dem können wir dann durchs Fenster einsteigen. Er hält ihn uns.
Okay.
Ja, okay, cool. Danke. Passt. Ja, dann rein zum Hotel. Also es war absolut getrashed, wirklich nicht der Rede wert. Ja, und dann steht halt dieser 12-Jährige da vor uns, ist einen Kopf kleiner wie ich noch und ich bin auch 60. Ja, und der hat nicht so genau gewusst, was er jetzt mit uns anstellen soll, schon vorkommen. Ja, und er hat dann ja sein Kumpel, der ist halt gerade unten, sie sitzen da gerade und rauchen halt und ja, okay, cool, ja, wir schauen jetzt gerade ein bisschen um. Passt. Dann, ja, irgendwann sind wir halt dann im unteren Stockwerk angelangt und ja, da war dann halt auch sein Freund dabei. Sein Freund war ein unbegleiteter jugendlicher Flüchtling. Auch, ich glaube, 14, 15 damals. Und ja, er halt eben mit seinen 12 Jahren. Ja, und wir haben halt dann mit ihnen noch ein bisschen geredet. Dann haben sie uns eben erzählt, eigentlich wirklich eine ziemlich tragische Geschichte an sich gewesen, dass sie halt beide, also der unbegleitete jugendliche Flüchtling sowieso und auch er, die sind beide halt in einem Kinderheim und hauen halt regelmäßig ab und verbringen halt sehr viel Zeit einfach in verlassenen Gebäuden. Das wundert einen jetzt natürlich in einer Großstadt wie Berlin auch nicht.
Ja.
Aber ja, nein, und eben, dann haben wir mal geredet, sie haben dann auch ein paar Zigaretten geraucht. Mein Kollege hat damals auch, hat damals selber geraucht, hat ihn dann nur ein halbes Bocken da gelacht. Jetzt nichts sagen wegen dem Jugendschutz, bitte.
Nee.
ja, genau. Und dann haben wir haben ihnen dann noch 20 Euro noch gegeben, damit sie sich sonst was kaufen können. Ja, und dann wollten wir uns eigentlich wieder auf den Weg machen. Und ja, dann der 12-Jährige halt, ja, er kommt nochmal mit uns hoch, er hält uns den Stuhl wieder. Ja,
okay.
Cool, voll nett, danke, ja. Und dann sind wir halt dann plötzlich in diesem ersten Stock wieder. Mein Kollege ist schon eigentlich aus dem Fenster schon draußen gewesen. Und dann, der 12-Jährige dann plötzlich, dann steht er neben uns, ist total rot im Gesicht und fängt so leicht stotternd an. Ja, also bin ja eine Frau, also zu mir, ich bin eine Frau und er ist ein Mann. Und also da hinten, da im Eck, da ist so ein ganz nette, da ist so ein ganz nettes Eck, da haben sie eine Matratze, das ist total schön, da schlafen sie immer. Und er hat jetzt auch keinen kleinen.
Und was?
Ja, kein Witz. Und du glaubst gar nicht, wie surreal diese Situation war. Mein Kollege und ich, wir haben uns beide angeschaut und du stehst wirklich da und bist einen Moment lang am Überlegen, ob du jetzt total schockiert sein sollst, oder ob du einfach laut halt in Lachen ausbrichst.
Ja.
Und dieser kleine 12-Jährige, ich war damals, sorry, noch 24, 25, sowas. Und er hat es ernst gemeint, aber eben total rot, es war ihm total peinlich eigentlich. Eben, und dann will er dann noch weismachen, eben, dass er keinen Kleinen in der Hose hat. Und wir haben uns so zusammenreißen müssen, jetzt nicht los.
Ja, also irgendwie ist es süß, aber okay, auch so
verstörend.
Gruselig, weil ich hätte jetzt erst gedacht, so, er ist voll nett zu euch und keine Ahnung, ihr gebt ihm noch Geld und dann holt er aber ein Messer raus und sagt so, ja, okay, und jetzt gib die Kohle her, weißt du, so hätte auch so laufen können.
Ja, aber, nee, also, also wirklich, er war wirklich total lieb, du hast einfach echt gemerkt, der hat wahrscheinlich einfach ein ganz schwieriges Leben,
ja,
hinter sich auch gehabt, das will ich auch nicht abstreiten. Und man hat wahrscheinlich auch ein ganz gewusst, wohin mit sich. Ja, und eben, wir sind wirklich, also, und meine einzige Antwort dann damals drauf war, also, das geht sowieso nicht. Erstens, ich bin ja viel zu alt.
Ja.
Und dann da, das kann man ja nicht machen, in so einem verlassenen Haus. Und das muss dann schon richtig romantisch sein.
Ja.
Und am besten mit jemandem in seinem Alter. Ah, ja, eben, was sagst du in dem Moment?
Ja, klar. Nee.
und dann war es eigentlich echt nur noch, ja, hey, wir gehen jetzt, euch noch alles Gute. Und wir sind dann wirklich, also wir haben dann wirklich zugesehen, dass wir möglichst schnell weg sind. Also, nein, wir haben jetzt wirklich, also so gemein wie es klingt, wir haben uns echt nicht mehr halten können eigentlich in dem Moment.
Irgendwie kann man es dann aber auch als Kompliment auffassen, weißt du, so, das ist dann, das kannst du dann irgendwie, das erzählst du dann so die nächsten Wochen, so, hey, ich war im Lost Place und so ein 12-Jähriger hat mich angemacht, weißt du was, und alle lachen sich tot, oh Gott.
Ja, ich habe die Story damals eben auch auf dem Blog gepostet und
ja,
also es ist dann richtig abgegangen, ja.
Oh Gott.
Ja, das war sicher nach wie vor mit Abstand das Skurrilste, was uns bisher passiert ist.
Na, sowas hatte ich hier auch noch nicht, weil sonst hat man immer so skurrile Begegnungen, also so Begegnungen mit irgendwelchen Models oder anderen Urbexern oder keine Ahnung, aber so eine Geschichte habe ich noch nie gehört, tatsächlich.
Nee, also das ist sicher das Skurrilste gewesen bisher, ja.
Na, es ist süß skurril, so ein bisschen. Oh, na gut, dass ihr nicht hier Nummern ausgetauscht habt oder so, weißt du.
Oh, nee, das war dann, es muss sicher auch, sie waren beide sehr jung, das wäre natürlich, wenn das Gleiche natürlich mit irgendeinem regulären Obdachlosen passiert wäre, glaube ich, wäre die Situation von der Gefühlslage her sehr anders verlaufen. Also es war wirklich einfach, es war amüsant. Ja, wir haben dann am Abend, wo wir dann wieder bei im Rest von unserer Studiengruppe waren, wir haben auf jeden Fall was zu erzählen gehabt.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Die nächste Frage, ich bin sehr gespannt, weil du doch schon auch einiges gesehen hast, was du sagen wirst, ja. Wenn du die Möglichkeit hättest, einen Lost Place in seiner lebendigen Zeit zu sehen, welcher wäre das und warum?
Auch das ist eine sehr schwierige Frage. Uiuiui, okay, da muss ich mir jetzt kurz überlegen lassen. Ich glaube, was sicher sehr spannend gewesen wäre zum Beispiel, zumindest dann in der Hochphase, Kelleföld, dieses Kraftwerk in Budapest mit dem ovalen Kontrollraum. Das glaube ich wäre tatsächlich sehr spannend gewesen, in der Gründungszeit mitzuerleben. Einfach diese 1920er Jahre, wirklich dann, wo die Elektrifizierung wirklich an einem Höhepunkt eigentlich war. Einfach dieses Kraftwerk in voller Blüte zu sehen, das wäre sicher total lässig gewesen, allein schon wegen dieser nach wie vor sehr wunderbaren Architektur eigentlich. Und ansonsten würde ich sagen, was sicher auch total spannend gewesen wäre der Flughafen in Nicosia gewesen, der ja heute in der UN-Bufferzone steht.
Ja.
Weil es einfach, es war für die damalige Zeit ein unglaublich moderner Flughafen. Zypern hat vor dem Zypern-Konflikt ja wirklich gerade ein paar Jahre lang diesen unglaublichen Tourismusboom.
Einfach
Gott, deswegen ist schon dieser Flughafen ja überhaupt erbaut worden, war damals einer der modernsten Flughäfen Europas. Also den so richtig schön live und lebendig zu sehen, das wäre, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool gewesen. Und auch einfach eben diese ganze und eben diesen ganzen Tourismusstart in Zypern so mitzuerleben, also ich glaube, es wäre sehr spannend gewesen. Ja.
Weißt du, was ich bei diesem Flughafen immer finde? Also, obwohl der so verfallen ist ja mittlerweile, hat der immer noch so einen coolen 70er-Jahre-Flow irgendwie so. Und das Gleiche denke ich mir immer, wenn ich Bilder vom Flughafen in Berlin sehe, weißt du, so, das hat auch irgendwie so einen coolen Touch, wie man das aus so Serien irgendwie kennt, weißt du,
Genau,
so,
ja.
die dann in diesen 70er, 80er Jahren spielen. Und es ist dann auch immer interessant natürlich, wie auch die Bauart damals war, ja, und wie die Schalter waren und das auch alte Schalterhallen. In Bahnhöfen finde ich übrigens auch sehr interessant, weil
Oh, ja.
heute kann sich kein Mensch mehr vorstellen, sich da irgendwie ein halbes Jahr vorher am Schalter eine Fahrkarte zu kaufen, die dann einfach irgendwie ausgefüllt wird, händisch, und dann hier, bitteschön, das ist Ihr Fahrschein, ja. Weil heute kannst du irgendwie alles digital und online und Wallet und so, aber früher war das ja so ein richtiger Aufwand und auch die Flughäfen und so. Bestes Beispiel ist ja hier Catch Me If You Can. Genau, wo ja auch dann Pan Am ganz groß ist und so, und auch wie die früher angezogen waren, weißt du, die Stewardessen, und dass das halt was super Besonderes irgendwie war, eine Stewardess zu sein und super anerkannt und so, und das alles total verrückt, gell?
Ja, eben, und genau, da wäre einfach auch eben dieser Nicosia Flughafen, aber ja, ein paar Jahre in Betrieb, und auch wenn man sich dort die Videos anschaut, eben, wie du sagst, einfach auch diese Serviceorientierung,
Ja.
in dieser Wartehalle, diese gepolsterten Sitze, wo du dann wirklich einfach merkst, ja, da ist wirklich um eine Reisekultur auch aktiv gegangen, da hat man eben wirklich auf einen gewissen Service Wert gelegt, und du wirst halt nicht einfach wie heute halt einfach schnell abgefertigt. Vorm Gate kann man sowieso nicht sitzen, weil er bei jedem Sitz sofort der Rücken wehtut.
Ja.
Genau, aber eben also wirklich auch einfach dieses Ding, dass man auch einfach den Reisenden die Möglichkeit geben wollte, in diesem Flughafen auch durchaus zu verweilen, vor allem direkt nach der Ankunft. Wenn du auf eine Insel fliegst, dann ist der Flughafen das Erste, was du siehst. Eben
Ja.
einfach auch eben dieser Unterschied zur Reisekultur, wie wir sie heute einfach haben, die einfach unglaublich schnell ist. Man möchte möglichst viel in möglichst kurzer Zeit abfertigen und auch sehen. Also es ist auch einfach eben diese ganze Idee, die sie in den 70er Jahren einfach der Entschleunigung auch einfach ein bisschen, ja, das ist unglaublich spannend.
Ja gut, Reisen war ja früher, also gerade Flugreisen waren ja auch so super exklusiv, und das war natürlich bei weitem viel teurer, als es heute ist.
Das
Und
natürlich.
so Billigflüge oder so, Gott, die hätten wahrscheinlich gesagt, um Gottes Willen, keine Ahnung, für 40 € irgendwo hinfliegen, ich glaube, sie spinnen, so, wo leben sie denn, ja? Und ab und zu, ich folge so Accounts, die auch so ganz viel alte Fotos posten und keine Ahnung, und da habe ich mal so ein geiles Bild gesehen aus irgendeinem Flugzeug, auch so aus den 70ern oder so, Ende 60er, Anfang 70er, wo sie einfach noch in der First Class auf diesem Wagen einen Schinken so da reinfahren und dann wirklich so diesen ganzen Schinken da anschneiden vor dir und dir so ein Schinken geben zu essen, wo ich mir auch gedacht habe, ey krass, heute kriegst du gerade mal so eine lumpige Flasche Wasser bei Lufthansa, wenn du Glück hast, ja. So total irre, und auch Leute, die im Flugzeug geraucht haben, ja. So,
Haben wir.
ich habe Freunde, die schon so ein bisschen älter sind, sage ich jetzt mal, so die ältere Generation. Und wenn die das dann auch immer erzählen, wenn ich sage, so, kannst du dich noch erinnern, als man im Flugzeug noch rauchen durfte? Und die erzählen dann, ja, und das war immer total verraucht irgendwie, und hinten durfte man rauchen, und dann gab es nur so einen Vorhang, und das war ganz normal, weißt du so. Und ich als Kind der 80er, ich kenne es ja noch, dass man in Zügen rauchen durfte. Und heutzutage wäre das so unvorstellbar für mich, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich gehe jetzt da in den Zug rein und dann setze ich mich hin und bin aber in einem vollen Abteil, und dann zünde ich mir einfach eine Zigarette an und rauche da drin.
Ja, na eben, das kann man sich heute noch mal vorstellen.
Nee,
Eben heute
überhaupt nicht.
Also wir haben ja bei der ÖPB, die ÖPB hat ihre viereckigen Käschchen am Gleis dann, ja. Oder halt am Bahnsteig dann noch.
Ja.
Und außer für diesen Käschchen darfst du nicht mehr rauchen.
Ja, nee, aber das ist schon verrückt, wie sich das alles entwickelt hat. Das stimmt, ja.
Absolut, ja.
Und hat's dich schon mal so richtig gegruselt auf einem Lost Place?
Ja, mir jetzt eher nicht. Ich muss tatsächlich zugeben, ich bin nicht besonders schreckhaft. Ich renne auch durch unterirdische Anlagen auch alleine. Also ich habe da mit denen jetzt wirklich sehr wenig Probleme. Zugegeben, mein Mann ist ein bisschen schreckhaftere von uns beiden. Also den gruselt sie noch wieder. Zugegeben, ein Lost Place, der schon so ein bisschen gruselig war, ist dieser NATO-Kommandobunker in Italien. Dieser fette Atombunker mit dieser Karte, wo sie dann die Signale von den Radarstationen bekommen hätten im Falle von Angriff. Da gibt es ja dann diesen Kommandobunker, der ja offiziell ja nicht existiert, in Süditalien. Und bevor man da eigentlich zu diesem Kontrollcenter kommt, muss man da durch einen 1 Kilometer langen Schacht oder Tunnel eigentlich durch, der für die Fahrzeuge eigentlich genutzt worden ist. Eben, es ist ein breiter, langer, dunkler Gang und zugegeben, der war schon dezent unheimlich. Einfach nur, weil er so riesig war. Normalerweise, wenn du in unterirdische Gänge bist, dann sind die so ein bisschen, da sind die meistens klein und eng. Und das war aber einfach eben, das ist eine Riesenanlage. Und die ist ja auch auf allen Seiten zubetoniert. Da kommst du ja wirklich nur rein, wenn du durch diesen, es ist kein Abwasser, glaube ich, eher so ein Bergskanal für die Fahrzeuge. Da musst du ja wirklich unten durchkriechen. Und du weißt auch genau, wenn da drin jetzt irgendwas auf dich zukommt, du kommst dann nie wieder lebend raus.
Ja.
Oh. Weil du müsstest wieder in dieses Loch reingriechen und das würdest du wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Also das war schon aber eben einfach aus dem Grund, weil du genau weißt, du kommst nicht mehr schnell raus, wenn irgendwas ist.
Alleine dieser Gedanke, Gott, würde mich verrückt machen. Also ich bin ja nach wie vor kein Freund der Dunkelheit. Also ich hasse sogar Keller, ja. Also weiß ich nicht. Oder wenn du irgendwo reinkommst und es ist erstmal dunkel. Das finde ich schon ätzend. Und deswegen, ich bewundere alle, die auch wirklich Stollen besuchen oder eben so große Bunker, wo es dann wirklich stockfinster ist. Und ich denke mir dann immer, boah, oh Gott, keine Ahnung, weil du weißt ja nicht, was da irgendwo hinten rumlungert, ja. So kann ja auch sein, dass sich da jemand ein Lager gebaut hat oder was auch immer. So,
ja, eben.
Ich verzichte gerne. Und wie gesagt, Respekt an alle, die das machen.
Ja gut, und eine Situation, die wir tatsächlich gehabt haben, kurze Geschichte, wir haben auf einer Radarstation in Italien übernachtet. Und haben das Zelt aufgrund, weil es draußen geregnet hat, dann innerhalb von einem der alten Gebäude eigentlich aufgeschlagen. Ja, haben halt dann am Abend ein Feuer gemacht, haben uns ein paar Nudeln aufgekocht und dann irgendwann stupst mich mein Mann an und sagt so hinten in die Ecke, dann steht da halt ein Fuchs.
Oh, okay.
So ein ganz normaler Rotfuchs. Der ist dann wirklich eine ganze Weile einfach da so, ja, gerade ein paar Meter von uns entfernt gestanden und hat uns halt beim Essen beobachtet und ist dann aber irgendwann dann auch durch die Hintertür verschwunden, nachdem er gemerkt hat, dass er wohl nichts bekommt. Ja, und wir haben uns da nicht sonderlich viel dabei gedacht, haben halt dann alles zusammengepackt, so ein bisschen ausgewaschen halt mit Wasser und haben aber das ganze Geschirr zum Trocknen einfach draußen vom Zelt stehen lassen. Haben uns dann zum Schlafen hingelegt und mitten in der Nacht tut es einen Knall und wir sehen nur noch diesen Fuchs weglaufen. Ja, jetzt hat der halt nachts, wo wir halt dann eben im Bett waren und wo er uns nicht mehr gesehen hat, hat der wohl noch geschaut, ob irgendwo Essensreste
rumliegen. Ja, der hat gerochen.
Ja, und der hat halt dann unseren Berg an Geschirr umgeworfen und das zugegeben, das war dann schon so ein bisschen ein Schock, wenn du dann so auf den Schlaf gerissen wirst.
Oh Gott.
Vor allem, weil du einfach genau weißt, wir sind allein.
Ja, so Gott, was kommt jetzt? Oder keine Ahnung, weil du weißt es ja auch nicht, ja, wenn du das Zelt zu hast vor allem. Und der hat sich wahrscheinlich gedacht, boah geil, jetzt greife ich hier richtig was ab und fress alles, was ich finde, weil sonst kriege ich so schnell nichts mehr. Und der Arme, dann muss der abziehen ohne irgendwas.
Ja, und der hat sich auch wahrscheinlich ziemlich erschreckt. Ja, ja, und dann wollte ich nur noch den Schwanz aus der Tür raus.
Na, Glück gehabt, dass er euch nicht gebissen hat, dass er dann ins Zelt rein irgendwie ist, weißt du, so dann noch Tollwut am Ende, oh Gott.
Ja, eben, also das vielleicht, also das zugeben wir auch so am Moment, aber es war dann wirklich auch, wenn du einfach so aus dem Schlaf gerissen wirst von einem lauten Geräusch und du weißt, du solltest allein sein.
Ja, oh Gott, oh Gott. Oh. Und hast du eigentlich einen persönlichen Traumspot, wo du mal unbedingt hin möchtest?
So spontan eigentlich nicht, was definitiv noch auf der Liste bei mir stehen würde, wären die Pariser Katakomben. Mhm. Die wären sicher so voll, da würde ich auch unglaublich gern hin. Mhm. Aber das ist einfach auch so ein bisschen mein Ding. Das wäre tatsächlich so ein Lost Place, wo ich dann einfach sagen würde, da brauche ich aber wirklich jemanden, einfach der sich auskennt, da will ich tatsächlich nicht allein rein.
Mhm. Ja, wer weiß, vielleicht wirst du irgendwann jemanden finden oder selber jemanden, also dich auf die Suche machen und jemanden zu finden, ja?
Ja, eben, aber das wäre auf jeden Fall. Paris steht jetzt mal eine ganze Weile nicht auf dem Plan, aber eben schauen wir mal. Na, aber das als Pariser Katakomben wäre auf jeden Fall mal ziemlich cool.
Ich glaube, es ist wahrscheinlich wesentlich einfacher als die Buran, ja. Weil es gibt ja da auch so Locals, weißt du, die auch da schon so ein Business quasi draus gemacht haben, Leute da illegal irgendwie reinzubringen, die da halt jeden Tag irgendwie, die da halt wohnen, so kann man das schon sagen. Und aber wir hatten das ja schon ein paar Mal hier, aber selbst dann ist es, glaube ich, also für mich wäre das irgendwie ein komisches Gefühl, wenn ich mit jemandem da reingehe, den ich nicht so gut kenne, weißt du, mit dem ich vielleicht Kontakt habe und schreibe und so und dann trifft man sich vielleicht und trinkt ein Bierchen irgendwie und quatscht und dann geht man da aber mit dem rein, aber eigentlich kennst du den gar nicht und ich hätte, glaube ich, echt Angst, dass der mich dann irgendwo da drin stehen lässt einfach, weißt du, und dann so sagt, ja, haha, Pech gehabt und so irgendwie, keine Ahnung, also
Ja, natürlich, die Gefahr hast du immer und da gibt es ja auch einige Stories und Videos dazu, wie echt die dann sein, das sei jetzt dahingestellt oder ob es nur Clickbait ist. Es kommt leider auch viel zu häufig vor. Aber ja, natürlich, also die Gefahr, die hat man, glaube ich, aber in den Hobby generell. Du weißt ja wirklich nie, auf was du in einem Lost Place treffen wirst oder auf wen.
Aber es gibt ja mittlerweile so ganz gute Karten von den Katakomben, also wo wirklich schon sehr viel auch eingezeichnet ist, sage ich mal. Und ich glaube, es gibt auch gar nicht mehr so extrem viele Bereiche, die da wirklich nicht erforscht sind. Und ich glaube, da hättest du sogar gute Karten, da irgendwo ranzukommen.
Ja, ich hätte tatsächlich eine Karte. Eben einer dieser Kollegen, mit denen ich damals eben noch viel unterwegs war, von Eurex Tirol, der war selber schon drin. Ich war damals zu dieser Tour eigentlich auch eingeladen. Ich habe aus persönlichen Gründen damals nicht mitkönnen. Und der hat tatsächlich, die haben auch einen Guide gehabt und der hat dann auch die Karte bekommen. Ich habe die Karte auch noch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Karte ist riesig. Ich habe keinen Plan, welcher Teil der Katakomben da wo liegt. Und ich würde mir in einem Ernstfall da unten definitiv nicht zutrauen, dass ich das selber wieder zurückfinde.
Ja.
Vielleicht zu so diese ganz bekannten Orte, La Plage und so weiter. Vielleicht bis dahin würden wir es vielleicht schaffen, aber dann noch, also möchte ich nichts mehr garantieren.
Es ist ja auch schwierig, ja, weil im Prinzip musst du ja auch irgendwo rückwärts denken, ja. Wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe. Und dann drehe ich mich aber um und gehe genau den gleichen Weg zurück. Aber es ist ja trotzdem seitenverkehrt, weißt du? Oder dann nimmst du irgendwie vielleicht den Nebengang oder keine Ahnung, weil du dir nicht mehr wirklich sicher bist. Und das, ich stelle mir das super, super tricky vor und ich würde da, glaube ich, nie auf illegalen Wege reingehen, einfach weil das so, oh, keine Ahnung, ich glaube, ich fände das schon auf dem legalen Weg irgendwie seltsam, weißt du, weil das ist ja auch ziemlich, ziemlich eng auf Dauer natürlich und eine bestimmte Zeit ist es okay, weißt du, wenn du irgendwie in engen schmalen Gängen bist und so. Aber nach einer Zeit, finde ich, auch wenn du jetzt nicht irgendwie klaustrophobisch bist oder irgendwelche Beengungsängste hast, fühlst du dich nach einer Zeit aber trotzdem irgendwie unwohl, dass du sagst, so, ich würde jetzt einfach gerne mal wieder raus, weißt du, so, jetzt reicht's mir.
Ja, eben, also das wäre, dass sie nicht wieder rauskommen, die Angst hätte ich jetzt gar nicht so. Es sind Leute unterwegs, es ist die Polizei unten unterwegs, du würdest wahrscheinlich irgendwann irgendjemanden in die Arme laufen. Aber diese Dinge einfach, nehmen wir jetzt wirklich Worst Case, ich nehme wirklich den falschen Gang, ich kenne mich hinten und fahre auf der Karte nochmal aus. Es ist dunkel, es ist kalt, es ist nass. Mir geht vielleicht irgendwann das Wasser aus. Und dann 8 Stunden irgendwie dann mit durchnässter Kleidung im Untergrund. Und dann natürlich das Nächste, ein Großteil der Katakomben ist eben aus Sandstein. Ich hätte dann tatsächlich auch so ein bisschen die Angst, weil dass sie, ja gut, ich habe vielleicht eine Karte, aber auf der Karte ist es jetzt unbedingt eingezeichnet, welche Gänge vielleicht jetzt nicht mehr ganz so stabil sein. Mhm. Also ich habe beim Sandstein allein schon wirklich diese Angst, dass wo vielleicht noch irgendwo die Decke auf den Kopf fällt, wortwörtlich.
Oh, das ist schreckliche Gedanken.
Nein, also ja, und ich muss sagen, ich glaube, ich müsste auch nicht irgendwie jetzt die ganzen Katakomben ausrennen, eben gerade so ein paar Spots, die wären schon total interessant, das wird dann auch reifen, aber eben, also nein. Aber auf, sie werden irgendwann sein sie dran, die Katakomben.
Und ich komme bei dir auf absolut keinen Nenner, ja? Aber in wie vielen Ländern hast du denn schon überhaupt geurbext?
Wie viel können es ungefähr gewesen sein? Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit tatsächlich für ein Lokalblatt ein Interview gemacht. Da habe ich es, glaube ich, sogar gesagt, auf wie viele Länder es war. Aber sagen wir so, Europa haben wir fast durch.
Okay, interessant.
Da fehlt tatsächlich nicht mehr viel. Wir haben mit dem Balkan haben wir ziemlich durch. Wir haben Osteuropa zu einem Großteil durch. Nordeuropa zumindest Finnland und Estland. Russland haben wir auch ein 2-3 Places bisher gehabt. Ja, also uns, was uns total fehlt, ist Großbritannien, Schottland. Das wäre auch einmal sicher super spannend. Mhm. Diese ganzen Herrenhäuser und Malta und Spanien fehlen und Portugal, also die fehlen uns auch noch. Und eben dieses Jahr geht es nach Zypern, das ist mittlerweile gebucht.
Oh, cool.
Genau, eben es war so ein bisschen die Dinge dieses Jahr zwischen Zypern und Georgien. Georgien war uns aufgrund der momentan politischen Stimmung jetzt ein bisschen zu heikel dieses Jahr. Jetzt eben geht es nach Zypern im September.
Würdest du Europa gerne voll machen, dass du sagst, ich war bis jetzt in jedem Land in Europa und habe schon geurbext?
Ja, also auf jeden Fall, vielleicht nicht unbedingt mit Urbexen, ich würde generell einfach gerne jedes Land in Europa so voll machen.
Aha.
Aber natürlich, also für uns ist mittlerweile eigentlich so, dass unsere Urlaube auch genau die Zeiten sein, wo wir die Möglichkeit haben zum Urbexen.
Ja, ist doch immer so, oder?
Ja, eben, also wir verbinden das auch wirklich dann, dass wir meistens 2-3 Wochen irgendwo sein und davon eine Woche wirklich komplett nur Urbexen gehen und dann noch die restliche Woche halt dann, normale Touristen dann spielen.
Aber es ist auch immer eine gelungene Abwechslung, finde ich, weil du hast dann auch irgendwann so Tage, wo du sagst, so, oh, keine Ahnung, jetzt war ich so viel unterwegs und jetzt möchte ich einfach auch mal so nichts machen.
Genau, mal irgendwo liegen und erholen. Und
ja, oder irgendwie Museum oder, keine Ahnung, Sehenswürdigkeiten angucken und so. Also das braucht man auch mal zwischendrin, weil wenn du dann so das 10. Haus schon gesehen hast, denkst du dir irgendwann so, ach, nee, Pause.
Auf jeden Fall, nee, aber nein, also ja, Europa wäre schon schön, ja.
Und in welchem Land wolltest du mal zum Urbexen?
Ja, eben Georgien wäre wäre uns so ein kleines Traumziel.
Armenien ja.
auch noch, da wären auch ein paar ganz spannende Sachen rum. Und bei USA, glaube ich, könnten auch ganz interessant sein.
Ja, USA höre ich jetzt hier immer wieder vermehrt. Also es bleibt spannend, wer diesen Schritt jetzt mal macht, der noch nicht dort war, weil es gibt da schon echt so ein paar wirklich krasse Orte. Und die haben ja anscheinend auch ganz viel so Highschools und so. Also das sehe ich jetzt gerade bei diesen Ami-Accounts vermehrt und auch sehr viele große Kirchen, weißt du? Also jetzt nicht so im klassischen Sinne, wie wir die Kirchen kennen, mit Holzbänken und keine Ahnung, sondern das ist dann wirklich schon so groß und modern irgendwie. Und ich denke mir auch ab und zu, wenn ich diese Bilder sehe, hey, so hey, super krass. Und sieht mega aus, ja, weil das sind halt so Sachen, das kennen wir einfach in Deutschland nicht. Und das ist so unvorstellbar, auch die Größe von der Highschool, wenn du jetzt mal denkst, so, dann gibt es diese Locker und diese Klassenzimmer, weißt du, dann diese Mensas und keine Ahnung. Also es gibt's selten bis gar nicht, sag ich mal. Es sei denn, es ist jetzt eine Uni, ja, da könnte man vielleicht noch Glück haben, aber es ist einfach anders. Und dafür liebe ich das, dass wir mittlerweile in alle Länder urbex-technisch so Einblick kriegen können, sei es jetzt auf YouTube oder Instagram oder was auch immer, und dass man sich da auch mittlerweile so leicht vernetzen kann, ja, weil stell dir mal vor, du müsstest dann so eine Anzeige irgendwie schalten, weißt du, so, hallo amerikanische Freunde, ich bin eine Frau aus Deutschland und ich besuche gerne verlassene Gebäude oder so, keine Ahnung, so richtig oldschool.
Ja, nee, also da natürlich Digitalisierung machst du natürlich wesentlich einfacher.
Nee, auch so diese ganzen, es gibt ja auch relativ viele bekannte amerikanische YouTuber, muss man sagen, ja. Und ich gucke das ab und zu wirklich immer mal wieder gerne und bin auf immer noch nach so langer Zeit beeindruckt von jedem Ort, den die da zeigen, sei das jetzt ein Haus oder ein Krankenhaus oder gerade bin ich so ein bisschen auf Pathologien hängen geblieben, okay. Irgendwie, weil da gibt es halt auch noch wirklich viele Alte, ja, also die wirklich aus den 80er Jahren irgendwie so stehen geblieben sind, so 80er, 90er Jahre. Oder auch diese Asylums zum Beispiel, das ist auch undenkbar in Deutschland, einfach diese riesigen Komplexe und so. Und da hat man schon ein breites Spektrum an Lost Places. Aber man braucht natürlich Zeit, man braucht natürlich Geld, gell? Mhm. Das ist ja auch wieder die andere Sache, weil mal irgendwie so, keine Ahnung, zwei entscheiden, ja, ich bleibe da jetzt mal 2 Monate, so ist halt auch nicht ganz easy, ja, oder ein Monat ist
schwierig,
ja schon krass.
Schwierig.
Ja, nee, da wäre ich jetzt, glaube ich, mittlerweile auch mal dabei. So ist es nicht. Egal, ob man vielleicht das Risiko eingeht, dass der Nachbar irgendwie dann mit seiner Knarre rauskommt oder so. Mir egal.
Ja, okay, gut, das ist ein Einwand.
Aber das kann in Frankreich, wie wir wissen, das kann in Frankreich auch oft genug passieren. Also
ja, gut.
Irgendwann musst du einfach sagen, no risk, no fun. Ja, also es ist nun mal so. Es ist einfach nun mal so.
Ja, wir könnten ja mal so einen Aufruf machen zu so einer Gruppentour.
Alternativ kannst du dich natürlich selbst bewaffnen, weißt du, weil das darf man ja sowieso in den USA, weißt du, so, wenn schon, denn schon, oder so, ja, wie du mir, so ich dir. Oh Gott, ja, also, na gut, das unterlassen wir vielleicht mal lieber. Und du weißt, was jetzt fast hier zum Ende folgt, und ich bin gespannt, was da aus deinem Mund jetzt kommen wird, weil wen möchtest du denn mal hier hören?
Oh Gott, da gibt's wahrscheinlich einen Bär. Ich meine, eben ist die Sache schon, das ist halt der deutsche Podcast jetzt in deinem Fall. Deswegen, also Also ganz viele der Leute, die ich gern gehört hätte, die hast du eh schon da gehabt. BWT zum Beispiel, finde ich, haben auch immer ganz spannende Geschichten dabei. Wer ja mal ganz nett wäre, aber das würde allerdings auf Englisch funktionieren, wäre Alexis Dead. ist ein Urbexer aus Zypern, den ich jetzt eben wieder sehr auf dem Schirm habe, wegen unserer Tour jetzt. Und also der macht wirklich ziemlich coole Sachen. Also wenn du vielleicht mal überlegst, was auf Englisch zu machen, das wäre schon, also der wäre definitiv ein guter Anfang.
Es kamen tatsächlich schon ein paar so Vorschläge von Leuten, die nur Englisch sprechen natürlich. Und also ich hätte kein Problem natürlich, ein Interview auf Englisch zu führen, ja, weil nicht nur, weil ich täglich auch in der Arbeit Englisch spreche einfach. Und das ist aber jetzt gerade zum Wechsel, sage ich jetzt mal hier, New Podcast 2.0 New Generation. Das ist ein guter Denkanstoß für mich und ich glaube, ich werde da jetzt wirklich mal eine Umfrage machen, ob Leute auch Bock hätten, das auf Englisch zu hören, weil ich weiß, und ich bin immer so ein bisschen überrascht, also mittlerweile jetzt nicht mehr so, weil ich schon ab und zu gehört habe, so, aber man ist immer manchmal überrascht, wenn man hört, dass Leute entweder kein Englisch sprechen selber oder auch halt auch kein Englisch verstehen, weißt du, weil, aber gut, viele sagen mir zum Beispiel, meine Schwester ist zum Beispiel auch so, ja, die versteht schon Englisch, spricht es aber grottig und versteht aber auch nicht alles, weil, aber der Grund ist natürlich, weil sie braucht das nie, weißt du, und ich denke mir dann auch, wenn du eine Sprache irgendwo nicht brauchst, du hast das mal gelernt in der Schule, wie Latein oder Französisch oder keine Ahnung, aber du brauchst das im Prinzip nie wieder, ja, es sei denn, du hast jetzt irgendwie einen krassen Beruf wie Apotheker oder Arzt oder weiß ich nicht was, oder dann ja, musst du das können, aber wenn du es nicht wirklich brauchst, dann beschäftigst du dich auch nicht weiter damit. Und für mich, wie gesagt, wäre das kein Problem und ich mache wirklich, das mache ich, diese Umfrage, weil das wird mich auch echt mal interessieren, ob, wie gesagt, ob die Leute auch da Bock drauf hätten. Und wenn dem nichts im Weg steht, dann würde ich das definitiv machen.
Also es wäre schon ziemlich cool. Was zum Beispiel auch total spannend wäre, wäre Steam for Reuse Italy. Mhm. Es ist an sich ja, eigentlich Non-Profit Corporation, die sich die Lost Places und auch generell verwahrloste Orte dokumentieren und eben sich auch extrem für die Wiedernutzung dieser Orte einsetzen, die dann auch wirklich Architektenwettbewerbe ausschreiben und versuchen unter wirklich dieser Einhaltung, dass man die originale Architektur erhält, dass man die originalen Substanzen erhält, aber eben einfach diese Orte wieder nutzbar zu machen. Ach so, das wäre vielleicht einmal so total spannend. Haben jetzt unter anderem auch, kann ich sehr empfehlen, total ein tolles Fotobuch jetzt auch rausgebracht. Digital, glaube ich, ist eh schon erhältlich. Die gedruckte Variante gibt es im Februar. Ja, Atlas of Ruins. Gerade auch diese Themen eben, wie könnte man Lost Places eben eventuell auch einfach vor weiterem Verfolg schützen und denen eben auch die natürlich auch nutzen, weil es sind immer nur Substanzen, die da einfach und Geschichten, die da einfach ja, verfolgen eigentlich. Mhm. Genau, also das wäre zum Beispiel auch, es wäre auch ein richtig spannendes Thema, ja, was man bei dir jetzt gut vorstellen könnte im Podcast.
Vor allem, das ist ja dann auch nochmal eine andere Sparte, weil auf meiner 2025 Agenda, kann ich sagen, habe ich ja auch auf dem Schirm, mal mit jemandem zu sprechen, dem tatsächlich ein Lost Place gehört quasi. Oh. Also und der das aber anbietet zu besuchen, weißt du, also dass du halt Kontakt knüpfen kannst quasi und dann da nach Absprache hingehen kannst, weil mich das natürlich und viele andere mit Sicherheit, die hier zuhören, auch mal interessiert, was das so für Bürden auch sind, ja, das zu erwerben und was musst du da beachten und was hast du da für Vorschriften und so. Und das ist auch ein super spannendes Thema, was ich dieses Jahr in Angriff nehmen werde, wahrscheinlich auch jetzt dann im Frühjahr. Und ich habe jetzt ein paar sehr gute Ideen für diesen Podcast. Also da können alle gespannt sein, was noch so folgen wird in diesem Jahr. Und wenn ich mir jetzt denke, oh Gott, das ist schon wieder Ende Februar, das geht alles so schnell irgendwie, ja. Und ich verstehe jetzt langsam die Leute, die dann sagen, oh, ich habe irgendwie keine Zeit für gar nichts, ja, weil mir geht's gerade selber so, ich will so viel machen, aber ich habe keine wirkliche Zeit dafür, keine Ahnung. Ich muss im Lotto gewinnen, es wird jetzt endlich Zeit. Also es, irgendwann reicht's auch, weißt du, so, oh. Und dann möchte ich nur schöne Dinge machen, dann möchte ich für den Podcast rumfahren und mich irgendwo selbst einladen und irgendwelche Lost Places interviewen und keine Ahnung, live podcasten von irgendwo, das wäre schön.
Oh, ist ja richtig cool, ja.
Oh. Die allerletzte Frage, und ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich für dich passt, ja. Was ist denn dein Wunsch an die Urbex-Community?
Oh, ja, wenn ich einen ganz frei äußern darf, dann ja, es geht sicher darum, eine Reichweite zu generieren, nichts von dem, aber man muss nicht immer alles ganz so reißerisch aufziehen. Das ist sowas, was ich mir ab und zu wünschen würde, dass es vielleicht alles wieder so ein bisschen entspannter geht. Wir besuchen verlassene Orte, an denen nichts mehr los ist, wo man total entschleunigen kann. Und es muss nicht immer irgendwie eine Polizeijagd oder irgendwelche Leichenfunde oder sonst was dabei sein. Mhm. Also Lost Places sein spannend eigentlich so, wie sie sein. Aber ansonsten, ja, ich meine, die Community ist eigentlich nach wie vor wirklich super. Also was will man da großartig sagen? Also 90%, glaube ich, sein einfach klasse machen, einen unglaublich guten Content recherchieren, total. Und ja, es ist einfach immer wieder schön, wenn man dann am Abend so ein bisschen aufs Handy scrollt und eben diese ganzen Geschichten und Reels und Videos einfach von Leuten sieht, die einfach total Spaß an dem haben, was sie tun. Also im besten Fall bleibt alles so, wie es ist.
Mhm. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, mit welchen Augen man das sieht, ja. Und ich habe mir eine Zeit lang auch tatsächlich immer gedacht, so, oh, und Clickbait und so, oh, aber ich finde, man muss sich dann auch immer im Hinterkopf behalten, und das ist ja das Schöne, so, man ist ja nicht gezwungen, das anzugucken.
Eben, genau.
Habe ich auch immer gesagt, diesen Podcast, keiner ist gezwungen, das zu hören, ja, wenn er sagt, oh, jetzt ist die Alte, die nervt schon wieder, weil sie so viel quatscht, ja, so, ich kann das einfach nicht mehr hören. Nee, musst du auch nicht so, das ist auch nicht jedermanns Sache, das verstehe ich total.
Na, zum Glück, also.
Es gibt auch Dinge, die ich überhaupt nicht mag, wenn mir jetzt irgendwie der Kollege erzählt, ach ja, ich war jetzt irgendwie am Wochenende mit meiner Familie wandern und wir sind da irgendwie 10 Stunden auf 8000 Meter gelaufen, wo ich dann auch sage, nee, danke. Klingt schön, aber nee, ist nicht so mein Ding, weißt du so. Ja, meine liebe Mrs. Roach, so nenne ich dich jetzt. Es war heute eine wunderbare Expedition in die Welt der Lost Places, muss ich sagen. Und sehr spannend, was du erzählt hast, und auch sehr spannende Hintergründe, finde ich, die ich heute da erfahren habe, über die ich noch nie in meinem Leben in irgendeiner Art und Weise nachgedacht habe, einfach. Und ich hoffe für dich, dass dein Zypern-Urlaub ganz wunderbar wird und du vielleicht in den Genuss diesen Flughafens kommen wirst.
Die Anfrage ist raus. Ja, aber dir auf jeden Fall vielen, vielen Dank, ja, dass du mich da hattest. Es hat mich total gefreut, eben, es war jetzt mein erster richtiger Podcast. War total nett und vielen, vielen Dank, dass ich dich und den ganzen Rest, der das hier wahrscheinlich irgendwann hören wird, belästigen durfte.
So geht's mir jedes Mal. Und ich, wie gesagt, es war auch eine wunderbare Idee von dir, dass du einfach gesagt hast, so, hey, ich schreibe jetzt eine Mail, Ich folge diesem Aufruf, weil sie immer sagt, schreibt mir, ladet euch ein, traut euch. Und das war mal wieder für mich persönlich auch eine wunderbare Begegnung, muss ich sagen. Und hat mir eine Freude gemacht heute.
Auf jeden Fall. Und ja, eben. Und nein, der Podcast ist super. Es sind immer total coole Gäste dabei. Also ich habe ganz gern beim Autofahren, muss ich sagen. Noch immer sehr viel unterwegs. Ja, also das hat mich wirklich total gefreut, dass du mich da mit reingenommen hast.
Ja, und alle anderen, wie gesagt, Leute, ab dem 5. März geht es jetzt hier mit einem Refresh los. Und wie ich schon gesagt habe, diese Zeit wird jetzt so schnell sein, dass ich mir denke, das ist eigentlich schon nächste Woche irgendwie gefühlt. Und ich bin sehr gespannt, was so passieren wird, was wir zu hören kriegen, wer hier noch kommt vor allem. Und ja, dann hören wir uns alle in alter Frische nächste Woche am Mittwoch. Und dann würde ich sagen, wir sagen jetzt Tschüss.
Tschüss.